Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Berlins Nordosten. Plattenbauten, breite Automagistralen aus den 80er Jahren. Die soziale Situation im Bezirk gilt als schwierig. Im berlinweiten Vergleich gibt es besonders viel Kinderarmut sowie Kinder- und Jugendkriminalität. Wir sind in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe des Deutschen Roten Kreuzes, DRK. Abseits vom Trubel erzählen mir Vanessa und Paul von ihren Gewalterfahrungen. Sie 14, er noch 13, beide gehen in dieselbe 8. Klasse. Sie kennen sich aus der Schule seit 2 Jahren, sind befreundet. Gewalt gehört zu ihrem Leben jeden Tag, besonders häufig auf der Straße und in der Schule.
Zum Beispiel letztens am Montag, da hat mich so ein Junge provoziert und dann habe ich seine Nase gebrochen.
Ja, ich war dabei. Es war ein Klassenkamerade von mir. Also er hat so fest zugeschlagen, dass es geblutet hat.
Ja, er hat mich so einen Spitzkasten genommen und so und der wollte mich umlegen, da bin ich ausgerastet.
Es war kein inhaltlicher Streit. Die Jungs wollten einfach zeigen, wer der Stärkere ist, erklärt Paul. Vor 2 Jahren, in der 6. Klasse, habe er sogar mal eine Lehrerin geschlagen. Konsequenzen gab es damals nicht, sagt Paul. Zwar sei die Polizei gekommen, aber das war's auch schon.
Ich musste einfach nach Hause gehen. Mein Vater ist da gekommen, aber mein Vater juckt es halt nicht.
Die 14-jährige Vanessa greift eher zu Worten, wenn sie verletzen will. Dass Gewalt viele Gesichter hat, wissen beide Schüler sehr genau.
Verbale Gewalt ist schlimmer als Schelle oder so. Das geht so auf die Psyche. Und vielleicht muss man dann weinen und so.
Also wenn man zum Beispiel schlägt, bleibt so die Schmerzen mindestens ein paar Stunden. Aber verbale Gewalt ist halt länger, weil man denkt halt öfter drüber nach, so über diesen Spruch. Und dann verletzt es halt noch mehr als körperliche Gewalt.
Im Unterricht oder in einem Workshop war Gewalt noch kein Thema, sagen die beiden. Die Schulsozialarbeitenden meiden sie und überhaupt. Hilfe bei Erwachsenen zu suchen, bereite noch mehr Ärger.
Ah, doch, ich hab's probiert, aber die sagen immer alles, die Polizei und so.
Ich hab's versucht, aber man kann es halt nicht machen, weil sie gehen dann zum nächsten Erwachsenen, zum nächsten und dann kommen halt am Ende deine Eltern oder so.
Oder es kommt das Jugendamt, ergänzt Paul, das bringe nichts.
Man lebt halt so, keine Ahnung. Man ist so aufgewachsen.
Ich weiß nicht, also es gibt keine Person, die es jetzt schaffen könnte, irgendwie zu ändern. Trotzdem sind Menschen echt aggressiv. Und ich meine, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, sind sie sogar noch aggressiver.
Einer, der sich mit Gewalt auskennt, ist der Berliner Anti-Aggressionstrainer Rainer Lenz. Er weiß, warum gebrüllt, geschlagen und getreten wird.
Erstmal Hilflosigkeit. Machen ja auch Eltern auch aus Hilflosigkeit, wenn sie Kinder anschreien, auch ihren Selbstwert erhöhen. Das heißt, sie denken, mit Gewalt können sie alles lösen und sie sind die Besten dadurch auch. Wird nicht. Es wird immer wieder schlimmer halt in dem Moment.
Der 46-jährige Lenz führt Kurse und Workshops zu Gewaltprävention, Deeskalation und Selbstverteidigung durch. Er ist Mitglied im Bundesnetzwerk für Zivilcourage und sagt: Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist ein Problem, das sich nicht auf soziale Brennpunkte beschränkt.
Kommt immer darauf an, wie ist das Elternhaus und was erlebe ich auch in der Schule auch. Werde ich von den Lehrern behandelt wie ein Außenseiter, dann werde ich mich nicht verändern, auch nicht im Herzen.
Eine rein quantitative Zunahme der Gewalt unter Kids könne er nicht beobachten. Eher Abstumpfung und Verrohung, Übergriffe werden brutaler. Lenz wird vor allem von Eltern gebucht, die nicht mehr weiter wissen, erzählt er. Oft könne er helfen, manchmal aber auch nicht.
Wir haben so ein Erstgespräch abgeklopft. Die Mama saß daneben und er sagte nur noch, wenn ich ein Messer jetzt kriege, dann werde ich euch alle abstechen. Stand auf und schlug auf die Mama ein. Der war 10.
Später kam heraus, der Junge hat eine Impulskontrollstörung. In solchen Fällen gibt Lenz an Psychologen ab. Denn nur wenn die Jungen und Mädchen selbst offen dafür sind, arbeitet er mit ihnen im Einzelcoaching. Am Anfang stehe die Frage, was bringt dein Fass zum Überlaufen?
Selbstwahrnehmung, das heißt, wann spüre ich meine Wut? Ja, denn die Empathie, also die Fremdwahrnehmung, das heißt, wie versetze ich mich in mein Opfer hinein auch? Ja, dass ich nicht mehr zuschlage. Roh- und Kontra-Analyse, das heißt, wir schlagen zu, also die Seite A. Und Seite B heißt natürlich, wir schlagen nicht zu, was wirst du jetzt machen?
Das Training geht über mehrere Wochen bis Monate. Wichtig sei außerdem, die Jungen und Mädchen zu loben. Lenz hilft den Kids deshalb, die eigenen Stärken zu erkennen.
Das heißt, was hast du geschafft im Leben? Zum Beispiel Schwimmen. Dass die wieder wissen, da ist irgendwas. Nicht nur die Gewalt, sondern nicht, dass alle auf mich einströmen, sondern da ist auch noch ein Stückchen was Positives in meinem Leben.
Hey, was soll der Scheiß? Lass mich mal in Ruhe hier. Sag doch mal was.
Ich will
Lucy geht auf ihre Mutter los. Die 16-Jährige kommt richtig in Fahrt, bedrängt Mutter Julia sogar körperlich.
Hast du auch eine Stimme?
Nein.
Geht's noch? Ich glaube, es hakt.
Aber keine Bange, das hier ist keine echte Auseinandersetzung. Es ist ein Rollenspiel und gehört zum Selbstverteidigungstraining, das Rainer Lenz neben dem Anti-Aggressions-Coaching ebenfalls für Kinder und Jugendliche und deren Eltern anbietet.
Wenn sie jetzt steht irgendwo, ne, ihr wollt fotografiert werden und so weiter und jetzt will jemand hier, dann mache ich hier zu. Dann mache ich hier wirklich meinen Arm dicht, okay? Das trainiert ihr erstmal. Auf geht's.
Wir sind im gleichen Berliner Stadtbezirk, aber in einer Einfamilienhaussiedlung, eine ganze Ecke entfernt von den Plattenbauhochhäusern, in denen Vanessa und Paul vom Anfang der Geschichte leben. Mutter Julia, 42, Tochter Lucy, 16 und eine Nachbarstochter, 17, trainieren hier einmal die Woche. Konkret bedroht durch Gleichaltrige fühlten und fühlen sie sich nicht, erzählen die Mädchen.
Also von Kindern und Jugendlichen an sich habe ich persönlich noch keine Gewalt mitbekommen.
Also aus meiner Schule nicht, nein. Also die Schule hatte 110 Kinder, also die war sehr klein, deshalb.
Beide sind offenbar behüteter aufgewachsen als manch anderes Berliner Kind. Lucy zum Beispiel ging bis zur 10. Klasse auf eine Privatschule. Doch halt, auch da hat es gekracht, fällt Mutter Julia ein.
Dass an der Schule einfach auch Dinge zerstört wurden, die Toiletten beschmiert, Klopapier angebrannt wurde. Damit hat die Schule wahnsinnig zu kämpfen und auch mit Mobbing über soziale Netzwerke und WhatsApp-Gruppen.
Cybermobbing sei an ihr vorbeigegangen, sagt Lucy, da ihre Eltern soziale Medien kaum gestattet haben. Deswegen seien auch Gewaltvideos kein Thema für sie. Ihre Freundin hat offenbar mehr gesehen.
Ab und zu kriegt man doch mal mit, dass sich denn da doch Jugendliche oder junge Erwachsene verprügelt haben oder auch mal im Krankenhaus gelandet sind.
Mhm. Und wie gehst du dann mit solchen Videos um?
Ja, ich schaue sie mir an und bin dann froh, dass ich hier bin.
Eine Veränderung aber haben beide beobachtet. Jüngere Mitschüler und Mitschülerinnen rasten schneller aus. Das wiederum deckt sich mit der Berliner Polizeistatistik. Da wurde zuletzt ein deutlicher Anstieg von Straftaten und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Es gibt mehr Körperverletzungen, Bedrohungen. Der Bundestrend sieht ähnlich aus. Kein Wunder, meint Anti-Gewalt-Trainer Rainer Lenz. Die soziale Isolation während der Corona-Zeit habe Kindern und Teenagern besonders geschadet.
Und das fehlt ja auch, dieses glücklich sein auch, ne? Nun hat 2 Jahre das gefehlt, ihre Pubertät und so weiter auszuleben und jetzt holen sie alles auch noch nach, ne? Ja, auch die BKA sagt doch dazu, Nachholeffekt. Ja, erstmal lange zu Hause sein, vielleicht unter einem Gewalttäter oder Gewalttäterin auch zu sein. Und 2 Jahre macht schon sehr viel aus.
Ein Zusammenhang mit Corona könnte möglich sein, sagt Sozialarbeiter Alexander Paulsen. Er ist der Teamleiter für die offene Jugendarbeit des Deutschen Roten Kreuzes Berlin-Nordost. Pauschal mehr Gewalt beobachte auch er nicht, aber
alles, was mit Impulskontrolle und Bedürfnisaufschub, Emotionsregulation zu tun hat, da nehme ich einen Anstieg wahr. Alles muss jetzt am liebsten sofort passieren. Und wenn ich nicht sofort mein Bedürfnis erfüllt bekomme, dann werde ich unruhig und mitunter sogar gewalttätig.
Alexander Paulsen arbeitet in der Kinder- und Jugendeinrichtung, in die auch Vanessa und Paul gehen. Hier gibt es Regeln und Konsequenzen.
Also ich sehe es gut wegen, zum Beispiel, wenn jemand geschlagen wird oder so, dann kriegt er so einen Kühlakku. Und die Leute, die geschlagen haben, kriegen ein Hausverbot.
Ich kann ohne Regeln auch nicht leben, weil wenn ich ohne Regeln lebe, dann fühle ich mich halt so, als würde ich alles machen, was ich nicht sollte.
Ich mag die Mitarbeiter, die sind nett.
Vanessa kommt hier beim Malen und mit Freunden runter, wenn sie wütend oder traurig ist. Und Paul, wenn er an der Spielekonsole zockt. Und er kann super kochen, sagt Vanessa. Das hat sie in der Gemeinschaftsküche beobachtet. Paul staunt über ihr Lob, das war ihm bislang gar nicht klar. Vanessa und Paul stehen an einem Scheidepunkt, so mein Eindruck. Im Moment haben die Erwachsenen in ihrem Leben noch Einfluss darauf, ob es kippt oder die beiden nachhaltig die Kurve kriegen.
Immer mittwochs. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Diesmal von RBB24 Inforadio.